Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit mit Marietta Schwarz.
Und in dieser Echtzeitausgabe geht es um Menschen, die die Welt fast unbemerkt ein bisschen besser machen.
Ein Held ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere außeralltägliche Leistung vollbringt.
Auf einem großen Banner steht: Wir retten Lebensmittel. Food Saver.
Aber genauso sein wollte ich da nicht wie ein Weltverbesserer, sondern wie die Spice Girls.
Each of us can take some responsibility for making sure that we are pushing a little bit in the direction of justice and in the direction of equality and the direction of tolerance.
Genau, der DJ, der das Leben rettet, spielt in dieser Echtzeitausgabe über AlltagsheldInnen auch eine Rolle. Und zwar rettet er das Leben von Tieren. How We Dance heißt die Plattform veganer DJs, die Michael Vater, a.k.a. Phonik, gegründet hat. Mehr dazu im Interview mit ihm. Wir schauen in Foodtrucks, die Essen kostenlos ausgeben. Essen gekocht aus ollen Lebensmitteln von Supermärkten, wobei Oll hier keineswegs verdorben meint, sondern einfach nur Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Und wir werden Zeugen im Kampf gegen Vermüllung. Die Waffen in diesem Kampf sind Spraydosen. Wer im Bekannten- und Freundeskreis nach Heldenfiguren fragt, bekommt schnell große Namen zu hören. Nelson Mandela, Mutter Teresa, Gandhi oder Martin Luther King. Aber wir wissen es ja, nicht jeder kann ein Held werden. Andererseits gibt es einfach irre viele Helden, die niemals Berühmtheitsstatus erreichen. Und dann gibt es ja noch die Stars, die gar nicht heldenhaft agieren und doch angehimmelt werden. Ein Geständnis von Katharina Kühn.
Klar würde ich gern sagen, ich bin Journalistin geworden, weil ich schon als Kind mich wie Robert Redford und Dustin Hoffmann, also ich meine wie Bob Woodward und Carl Bernstein, für die Wahrheit einsetzen wollte. War aber nicht so.
Hex, Hex!
Als erstes wollte ich lieber so sein wie Bibi Blocksberg. Die konnte hexen und hat ihren Besen nicht irgendeinen lässigen Namen gegeben, sondern ihn Kartoffelbrei genannt. Das imponierte mir als junges Mädchen. Und dafür lohnte es sich auch, ständig das Kassettenband aus dem Rekorder zu fummeln, wenn es mal wieder zum Bandsalat gekommen war. Bibi Blocksberg nutzte ihre Hexerei ziemlich oft für Quatsch, hexte ihr Zimmer ordentlich oder sich ein Haustier, aber wusste im richtigen Moment, wann sie sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen oder etwas gegen den korrupten Bürgermeister unternehmen musste. Zweifelslos eine von den Guten. Aber ein Vorbild, so wie das Sophie Scholl für viele ist, wohl eher nicht. Später wurde es zwar dann ein bisschen seriöser bei mir. Ich bewunderte Anne Frank dafür, dass sie so ausdauernd in ihr Tagebuch schreiben konnte, Miss Marple für ihren Mut und die Aktivisten von Greenpeace dafür, dass sie sich vor Walfängern ins kalte Wasser stürzten. Aber genauso sein wollte ich da nicht wie ein Weltverbesserer, sondern wie die Spice Girls. Girl Power war die Verheißung der 90er für mich. Gleichberechtigung, aber eben mit Spaß, kurzen Glitzerkleidern, Musik und, ganz wichtig, Loyalität und Freundschaft unter Frauen. Eine kleine Gesellschaftskritik war dabei, aber hauptsächlich halt nur Pop. Und wie ich irgendwann erkannte, dass Plateauschuhe ihre beste Zeit hinter sich hatten, bröckelte auch das Podest meiner Idole. Ginger Spice verließ die Spice Girls und nach einer traurigen Zeit zu viert löste sich die Band ganz auf. Vorbei mit Loyalität, Zusammenhalt und Glitzerfeminismus. Stattdessen Schuldzuweisungen, Tränen und ein paar schlechte Songs. Müssen mir diese doch recht fehlbaren Vorbilder dann peinlich sein? Die Psychologin und Karriereberaterin Brigitte Scheidt sagt, dass man von Vorbildern gar nicht erwarten muss, dass sie komplett gute Menschen sind.
Wenn man sich so jemanden nimmt wie Martin Luther King, der für viele sicherlich auch ein Vorbild oder ein Held sein kann, indem dass er herausragende Bedeutung für die schwarzen Bewegung in den USA gehabt hat und für Gleichberechtigung und Freiheit eingetreten ist und ein guter Redner gewesen ist. Soweit ich weiß, war er nicht unbedingt ein guter Ehemann. Also es geht nicht darum, jemand im Totalen nachzueifern, so zu werden wie der oder die andere, sondern zu sagen, da sind bestimmte Aspekte und diesen Aspekten möchte ich folgen.
Glück gehabt. Perfekt sein geht ja auch gar nicht mehr. Jeder Fehltritt wird heute mit irgendeinem Smartphone gefilmt. Dafür können aber auch Menschen um mich herum Vorbilder werden. Die Freundin, die jede freie Minute für eine politische NGO gibt, oder auch der Nachbar, der in heißen Sommerwochen den Straßenbäumen Wasser spendet. Alltagsheldinnen und Alltagshelden für mich. Brigitte Scheidt vergleicht Vorbilder mit Freunden oder Partnern.
Niemand kann alle Wünsche erfüllen oder alle Hoffnungen umsetzen. Sondern auch da ist es ja wichtig, sich für verschiedene Bereiche unterschiedliche Ansprechpartner, Freunde, Bekannte zu suchen. Ähnlich ist es auch mit Vorbildern. Auch Vorbilder kann ich verschiedene haben, weil sie jeweils verschiedene Möglichkeiten und Entwürfe repräsentieren.
Rosinenpickerei ist also erwünscht. Keines meiner heutigen Vorbilder muss alles können. Und wenn der Hausputz ansteht, wünsche ich mir immer noch ein kleines bisschen Baby Blocksberg in mir.
Katharina Kühn über ihre persönlichen Alltagshelden und Vorbilder. Phonik ist seit den 90er Jahren in der DJ-Szene aktiv, und zwar nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Vor 6 Jahren beschloss der Wahlberliner, vegan zu werden und hat inzwischen zusammen mit anderen DJ-Kollegen auch eine vegane Plattform ins Leben gerufen, die heißt How We Dance, wobei das Wie wahrscheinlich für vegan steht, Michael Vater, und er ist jetzt im Studio hier. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Stimmt das?
Das stimmt, ja. Das, im Veganismus wird ja ganz viel immer so verwurstet mit einem V, um zu zeigen, das ist jetzt vegan, dann gibt es den Wöhner und so weiter. Bin ich generell gar nicht so ein großer Fan von, aber irgendwie wollten wir dann doch irgendwas kreieren, was darauf hinweist. Und bei dem How We Dance, da klingt das Wie ja schon mal wie ein ganz normales We, also wie wir tanzen sozusagen. Außerdem ist das auch so ein Ausspruch aus der Hausmusikszene. Von daher passte das ganz gut, und das dann einfach das We durch ein V für Veganismus zu ersetzen, war dann so unsere Idee.
Und was ist das jetzt genau?
Es ist eine Mischung aus einer Plattform, einer Database, einer Community. Aber der ursprüngliche Gedanke, der dahinter steckte, war, ich habe mich ja mit dem Dave DK, auch ein DJ und Produzent, den ich aus alten Tresorzeiten kenne. Wir haben 1999, glaube ich, das erste Mal zusammen im Tresor damals aufgelegt. Und der ist auch seit ein paar Jahren Veganer und Tierschutzaktivist. Und wir haben uns dann zusammengetan, haben überlegt, so Mensch, was können wir denn mal zusammen machen, so, um auch ein bisschen was beizutragen zur Weltverbesserung sozusagen. Haben gedacht, das, was wir können, ist ja eigentlich Musik und halt unsere Leidenschaft für den Veganismus natürlich. Und wollten dann eine Party machen. Und in diesem Zuge mit der Idee der Party kam dann auch gleichzeitig so als Nebeneffekt der Instagram-Account auf und diese Community zu gründen für vegane DJs.
Und die dabei sind, leben auch vegan, ja? Oder
genau, richtig. Davon gibt es auch einfach schon so viele. Und das wollen wir halt auch zeigen, dass es möglich ist, trotz des schwierigen Jobs, des vielen Reiserei mit Airport-Aufenthalten und Essensauswahl im Flieger und so weiter, dass es trotzdem durchaus machbar ist.
Ist das, vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen, warum Sie das machen. Also es geht Ihnen um Tierschutz, ja? Es geht jetzt nicht unbedingt um Klimaschutz zum Beispiel.
Nein, es geht um alles. Es geht um Tierschutz und auch um Klimaschutz. Warum wir das machen, die Plattform jetzt machen, ist eigentlich, um Leuten zu zeigen, Leute zu ermutigen, den Weg auch zu gehen oder zu zeigen, dass es machbar ist, dass es Leute, die ein sehr stressiges Leben haben, auch machen können. Wir wollten einfach mit einem positiven Beispiel vorangehen. Wir wollen einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es was Selbstverständliches ist, dass es auch irre viele vegane DJs gibt. Auf die Art und Weise nicht nur neue Leute ermutigen, auch alte, die dabei sind, ermutigen, dran zu bleiben, vielleicht auch selber mal darauf aufmerksam zu machen, weil viele, also es ist ja auch vielen nicht bekannt, weil viele auch nicht drüber reden. Ich muss ja auch zugeben, dass es ein bisschen, als Veganer hat man nach außen halt auch nicht das beste Image, so. Obwohl man ja eigentlich das macht, um was Gutes zu tun, aber es wird ja einem dann doch immer wieder vorgeworfen, so, ja.
Du steigst doch trotzdem noch in den Flieger ständig. Zum Beispiel wäre vermutlich ein Vorwurf.
Es gibt nicht nur das, aber ich meine halt auch man will sich damit hervortun oder sonst irgendwas, und die Leute sehen gar nicht eigentlich, warum man das macht, oft, bis sie sich dann vielleicht mal näher damit beschäftigen. Deswegen reden viele auch gar nicht so gerne darüber, so öffentlich, weil man weiß, dass es gibt nur vielleicht 2% Veganer in Deutschland oder so. Dann wird man automatisch wahrscheinlich von 90% der Fans dann vielleicht nicht mehr so gemocht oder so.
Was?
Und,
wirklich?
Ja, also weil die dann sagen, ja, ach schon, jetzt muss er wieder über Veganismus reden, das ist doch ein DJ, der soll mal Musik machen. So. Deswegen haben wir diese Plattform gegründet, um halt alle Leute zu ermutigen, auch dann praktisch die Leute, die vorher eigentlich nicht darüber geredet haben, die aber dann jetzt bei uns gefeatured werden, das zum Anlass zu nehmen, auf ihrer eigenen Instagram-Seite zum Beispiel auch mal zu sagen, hey, ich bin übrigens auch vegan und wir haben hier diese Plattform und einfach das als positive Message rüberzubringen, ohne halt mit erhobenem Zeigefinger.
Man kommt dann immer, wenn jemand etwas Gutes tut oder er für sich entscheidet, seinen Lebensstil zu ändern, kommen natürlich die anderen immer schnell und sagen, ja, aber warum machst du nicht das?
Ja, genau.
Ist das so ein gängiges Argument? Also mir liegt die Frage auch sozusagen auf der Zunge, ja. Warum fliegt er nicht weniger? Oder das sind doch die Menschen, die irgendwie in einem anderen Bereich vielleicht mehr tun könnten?
Ja, ich muss sagen, der Vorwurf kommt relativ selten. So. Viele Menschen versuchen halt auch was zu machen. Jetzt gibt es halt den Trend, dass Plastikstrohhalme vermieden werden und so. Und es gibt so viel, was wir machen können. Und es gibt auch halt immer wieder was man vielleicht noch nicht schafft zu machen. Und jeder sollte einfach versuchen, vielleicht so viel wie möglich von dem, was machbar ist, zu machen. Ja, auch Sachen, über die man nicht nachgedacht hat. Manchmal braucht man ja so einen Denkanstoß. Ich glaube, vor 10 Jahren hätte keiner von uns darüber nachgedacht, jetzt einen Plastikstrohhalm nicht zu benutzen oder so. Und heutzutage ist man da einfach bewusster. Deswegen, ja, also Fliegen, ist so klar, das ist eine schlimme Klimasünde. Ich kenne jetzt die genauen Berechnungen nicht. Ich weiß nicht, ob mein Veganismus das ausgleicht oder das vielleicht sogar fast zunichte macht sozusagen. Ja, wir können nur das tun, was wir halt tun können. So. Und das ist mein Beruf, als DJ international aufzulegen. Wenn ich jetzt in 2 Wochen oder so in Köln auflege, dann fahre ich da gerne mit der Bahn hin. Aber wenn ich in Brasilien auflege,
kommt man nicht anders hin. Geht nicht. Wie klingt denn so eine vegane Party? Oder beziehungsweise passiert da jetzt auf den Veranstaltungen was anderes als früher?
Naja, wir machen ja, die erste große Party ist ja jetzt erst geplant für den 24. August im Seelchen vom Holzmarkt. In Berlin, ja genau, in Berlin.
Also,
stimmt. Im Grunde genommen soll es eine ganz normale Party werden, nur dass alle Leute sich sicher sein können, alle Getränke sind zum Beispiel vegan. Wollen natürlich auch noch ein paar Extras anbieten, also vielleicht ein paar Foodtrucks noch davor stellen. Das ist ja dann im Sommer. Die DJs, die auflegen, sind halt alle aus unserer Community. Also die sind halt auch alle vegan.
Wird da auch so explizit für den Veganismus geworben?
Nein. Also wir wollen ja wirklich mit unserer Plattform gar nicht diesen vorgehaltenen Zeigefinger praktizieren. Wir wollen einfach wirklich zeigen, hey, wir sind ganz normale Menschen, wir haben Freude am Leben, wir feiern ganz normal, trinken ganz normal.
Aber wir müssen Tiere schützen.
Aber wir wollen Tiere schützen.
Also das ist das schon sozusagen der Beweggrund, ne?
Ja,
oder?
Auf jeden
Fall. Warum ist der vegane Lebensstil derjenige, für den Sie sich entschieden haben?
Angefangen hat es bei mir als gesundheitliches Experiment. Nach 5 Tagen habe ich mich so gut gefühlt, dass ich gedacht habe, damals, boah, also wenn mein Körper mir solche Signale sendet, dann bleibe ich dabei. Dann habe ich im Laufe der Zeit mich mehr und mehr mit den anderen Faktoren beschäftigt, also Tierleid und den Umweltproblemen, die der Nicht-Veganismus verursacht. Ja, und für die Party wollen wir halt nicht diesen Zeigefinger haben, sondern wir wollen einfach zeigen, Mensch, wir haben alle Spaß zusammen. Und es ist eine ganz normale Party, da kann jeder hinkommen. Es wird dann halt keinen milchhaltigen Baileys geben oder so. Aber selbst dafür gibt es heutzutage Alternativen. Es gibt auch noch so Sachen, wo so versteckt, wo man gar nicht drauf achtet. Weil wir jetzt in unserer Nachforschung für die Veranstaltung halt gemerkt haben, so, das sind die Getränke, die Inhaltsstoffe sind alle vegan. Aber dann ist das Etikett halt mit irgendwelchen Tierstoffen belastet.
Also es ist einiges an Mehraufwand, den man da leisten muss.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, Michael Vater alias Phonik über seine vegane Plattform How We Dance. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, sehr gerne.
Und
danke.
Viel Erfolg.
Dankeschön.
Wenn Straßen, Parks und Plätze vermüllen, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es um den Ort nicht so gut bestellt ist. Littering nennt man das Phänomen auf Englisch und inzwischen ist es ein echtes Problem. Eines, das sich natürlich nicht lösen lässt, etwa durch Verbote von Einwegplastik oder von Pappbechern, denn die Ursache, die liegt ja nicht im Überangebot, sondern in der Achtlosigkeit und Ignoranz. Wir schauen uns mal eine kreative Aktion an gegen die Vermüllung und zwar stammt die aus dem Berliner Bezirk Spandau. Ina Hildebrand ist im Studio. Hallo erstmal.
Hallo.
Was hat es denn mit diesem Projekt Spandauer Flecken auf sich?
Das ist eine Kampagne der Spandauer Klimawerkstatt zusammen mit dem Verein Life e.V., dem Bezirksamt und noch weiteren Akteuren. Die Idee ist simpel. Straßenmüll mit neonfarbenem Kreidespray für alle sichtbar machen. Die Aktion gab es bereits letztes Jahr. Diesmal lief sie vom 8. bis zum 16. Mai und jeder konnte teilnehmen. Also man musste sich nur anmelden, hat dann einen weißen Overall, Sprühdosen und Infoflyer erhalten. 215 Menschen brachten so den Müll auf den Straßen zum Leuchten.
Mhm, ziemlich viel.
Ja, es waren noch sehr viele Schüler dabei und ich habe mich mit 3 Elftklässlern vom Spandauer Kant-Gymnasium getroffen und bin mit ihnen zum Platz vor der Ellipse in der Altstadt gegangen.
Das heißt, die Idee dieser Aktion ist, den Müll nicht wegzuräumen, sondern so zu markieren. Ja, so wie man auch mal eine Zeit lang Hundehaufen markiert hat mit einem Fähnchen da drin.
Ja, genau. Daher kommt auch die Inspiration für diese Aktion. Und wir sind dann eben ein paar Wochen später nochmal hingegangen, um nachzuschauen, ob sich tatsächlich etwas verändert hat.
Mhm. Wie sah es aus?
Laut den Schülern war es etwas sauberer. Trotzdem lagen da nicht wenige Papierchen, Zigarettenstummel und Strohhalme auf dem Boden herum. Also Ökokreidespray gezückt und losgesprüht.
Müsst ihr mehr machen, mehr. Vollsprühen, alles vollsprühen.
Und Sie schmeißen Ihre Kippe dann in den Müll oder auch auf den Boden?
Na klar.
In den Müll?
Ja.
Ja, wie wir eben gehört haben, sorgte das Sprühen sofort für Aufmerksamkeit bei den Passanten.
Mhm. Gab es denn auch so eine Reaktion wie Motzen, weil ihr ja schließlich auch die Gegend mit dem Sprühen verschmutzt habt, in Anführungszeichen?
Nein, also die Leute waren schon sehr verwundert, aber wir bekamen Zuspruch. Nur eine solche Aktion gut finden, fällt einem natürlich leichter, als sein Verhalten dementsprechend zu verändern. Katharina und ihre Mitstreiterin sind da auch ganz realistisch, dennoch optimistisch.
Also ich glaube, nach so 1-2 Malen kann man noch nicht wirklich eine Veränderung feststellen. Aber wenn das regelmäßig gemacht wird, und man merkt es ja auch, dass immer mehr Leute das machen, und dann werden sehr viele darauf aufmerksam. Und ich glaube schon, dass man damit auch was verändern kann.
Ina, es gibt ja diese Broken-Windows-Theorie, nach der eine zerbrochene Fensterscheibe den weiteren Niedergang eines Viertels beschleunigt. Also nach dieser Theorie müsste man ja den Verfall oder die Vermüllung am besten im Keim ersticken. Das ist aber bei dieser Aktion jetzt ganz anders, weil da ist ja der Müll liegen geblieben.
Ja, das wurde auch öfter kritisiert, wie mir die Projektleiterin Magdalena Adamczyk-Lewoczko erzählte. Der Sinn der Aktion lag aber darin, auf den vielen Müll erst einmal hinzuweisen und ihn nicht wieder verschwinden zu lassen. Das Ganze stand ja unter dem Motto, macht bunt, was euch stört. Und das klingt jetzt erstmal nett und fröhlich, aber so richtig hübsch sieht ein vollgesprayter Platz tatsächlich auch nicht aus. Und so ist die Message im Grunde, seht her, das sollte euch eigentlich stören.
Ich habe ja das Gefühl, wir waren da eigentlich schon mal weiter, oder? Also mit der Müllentsorgung und mit unserer Wahrnehmung.
Na, wenn man mal darauf achtet, wie viel da so rumliegt, dann scheinbar nicht. Für die Projektleiterin ist die Antwort ganz klar.
Das haben wir verlernt. Also das ist unser Eindruck. Vor allem, wenn man dann auch sich so anschaut, dass die Menschen den Müll einfach so auf die Straße werfen. Und das wird nicht als, ja, so ein bisschen überspitzt als Verbrechen angesehen. Und eigentlich, das ist ein Verbrechen, ne?
Ja, und die Aufschrift Tatort Umwelt auf den Overalls macht auch deutlich, dass es hier nicht allein um saubere Fußgängerzonen geht, sondern um die tägliche Schädigung der Umwelt.
Plastikmüll zerfällt dann auch in kleine Plastikpartikel, Zigarettenkippen, die dann auch wirklich so ein Kavalierdelikt sind, trotzdem dann auch ganz viele schädliche Stoffe drin haben, die dann in Grundwasser und in den Boden gelangen. Also das ist einfach große Verschmutzung. Trotzdem wird das nie so angesehen. Die Menschen haben sich total daran gewöhnt und sie sehen das einfach überhaupt nicht als etwas Schlechtes. Es ist einfach ganz normal, dass man die Zigarettenkippen einfach so auf den Boden wirft.
Und wie sind die, ich nenne es mal, Erziehungsmaßnahmen bei den Menschen dann angekommen? Also Bevormundung mag ja keiner so richtig.
Einige Menschen reagierten wohl sehr positiv und lobten die Aktion. Andere meinten, dass sie nicht diejenigen erreichen, die den Müll auch verursachen, und kritisierten vor allem den Einsatz von den Sprühdosen, die ja letztlich auch Müll sind. Und deswegen haben sich die Macher überlegt, für nächstes Jahr wiederverwertbare Dosen zu nutzen. Ich habe mit Lea gesprochen, einer der Schülerinnen, und sie hat mir erzählt, dass sie sehr motiviert war, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, aber ist auch an ihre Grenzen gestoßen.
Bei mir war es so, dass schon manche das Problem des Mülls halt auf die Ausländer geschoben haben. Das war halt dann schon unangenehm, mit den Menschen halt zu diskutieren, also weil ich das nicht so sehe. Das kann man halt einfach nicht so hinnehmen, wenn jemand das einfach so auf eine bestimmte Personengruppe sozusagen schiebt und einfach alle klassifiziert.
Hat sich bei den Schülern selbst was nach der Teilnahme verändert, so in der Einstellung?
Mir haben sie erzählt, dass sie eigentlich auch schon vorher darauf geachtet haben, ihren Müll nicht einfach so auf den Boden zu werfen und auch gegebenenfalls Freunde darauf hinweisen würden.
Man kann natürlich schon so fragen, was erreicht man mit so einer Aktion? Das klang ja vorher auch schon an, dass diejenigen, die den Müll verursachen, da gar nicht so richtig mit einbezogen sind.
Ja, das denke ich auch. Zugleich lässt sich eine solche Aktion auch schneller und effektiver in die Tat umsetzen, wenn die Beteiligten motiviert sind und zum Beispiel auch Lust haben auf Gespräche mit den Passanten. Und dieses Mal hat sich die Teilnehmerzahl übrigens verdreifacht. Magdalena Adamczyk-Lewoczko hofft, dass sich unser Verhalten durch solche Initiativen nachhaltig verändert.
Dass das auch gesellschaftlich normiert wird, also dass es aus sozialem Druck fast kommt, dass die anderen mich ansehen und das wirklich als ein Verbrechen eventuell dann auch zuordnen, dass Müll auf den Boden zu schmeißen einfach total falsch ist und als Verbrechen dann auch gilt.
Und ich zum Beispiel würde von mir behaupten, dass ich stets darauf achte, immer den Mülleimer zu benutzen. Aber bei einer Serviette, die mir draußen vom Tisch geweht wird, der renne ich jetzt auch nicht unbedingt hinterher.
Und würdest du das jetzt machen oder gar andere darauf hinweisen, wenn sie etwas auf den Boden fallen lassen würden? Also hat das bei dir was verändert?
Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, da bei mir selbst kein Auge mehr zuzudrücken. Und wenn mich jemand darauf hinweisen würde, fände ich das auch total in Ordnung. Aber selber etwas sagen, im Park schon, da fällt es mir wahrscheinlich eher auf. Auf der Straße wahrscheinlich eher nicht.
Ina Hildebrand über die Aktion Spandauer Flecken. Dort wird Müll im öffentlichen Raum nicht beseitigt, sondern mit Spraydosen markiert. Danke fürs Kommen, Ina.
Danke auch.
Um Alltagshelden geht es heute in der Echtzeit. Um Menschen, die sich engagieren, ohne viel Wind darum zu machen. Foodsaver zum Beispiel, also Leute, die Lebensmittel vor der Müllkippe bewahren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Andi Hörmann hat einen Blick in die Münchner Foodsaver-Szene geworfen. Dort kommt das Essen dann teilweise aus dem Foodtruck auf den Mittagstisch.
München Rosenkavalierplatz zwischen dem alternativen Wohnviertel Heidhausen und der Villengegend Bogenhausen. 11 Uhr vormittags, kurz vor der Mittagspause. Ein Imbisswagen, wie man ihn von Festivals kennt. Eine fahrende Küche, neudeutsch Foodtruck. Auf einem großen Banner steht, wir retten Lebensmittel. Zahlen muss für das Essen hier niemand.
Ich finde es auch voll schön, dass man angesprochen wird, weil ich glaube sonst, also geht man nicht automatisch quasi auf den Foodtruck zu.
Zögerlich nähern sich die ersten Passanten. Studenten, Familien, Büroangestellte aus den umliegenden Gebäudekomplexen.
Ich finde es eine coole Aktion eigentlich. Also wir retten Lebensmittel. Heißt ja, die wären sonst weggeschmissen worden, oder?
Genau. Für die Aktivisten dahinter gibt es auch die passende Bezeichnung, den Anglizismus Foodsaver. Eine von ihnen ist
Nicole Krause. Ich rette seit einem Dreivierteljahr Lebensmittel.
Ganz wichtig dabei die Klarstellung.
Wir sind nicht beim Containern, sondern wir haben feste Kooperationspartner.
Und das sind Supermärkte, Bäckereien und Cateringfirmen. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, sensibilisieren für die Wertschätzung von Nahrungsmitteln, die allzu schnell in den Müll wandern. Nachhaltigkeit in der Kochnische. Und in der steht an diesem Tag der 35-jährige Bernd Michael Rothenbücher.
Wir haben heute eine Brotsuppe mit Brotcroutons, dann mit einem Senf-Käse-Dip. Dann haben wir noch einen Bananenmilchshake mit ein bisschen Crunch.
Hier ist die Suppe im Topf, oder?
Genau.
Was ist da drin?
Also hauptsächlich ein Gemüseansatz, also aus Karotten, Lauch, Zwiebeln. Dann wird auch hinterher dann das Brot auch noch mit angeschwitzt und danach dann mit Gemüsebrühe abgelöscht. Das wird dann richtig schön püriert, dass es einfach einen richtig kräftigen Brotgeschmack auch gibt.
Okay, zwei große Töpfe, ist so dunkelbraun. Darf ich den mal probieren?
Ja, natürlich. So einmal.
Einfach mit dem Löffel hier rein?
Genau, einfach rein.
Okay. Mhm. Ja, man schmeckt das Gemüse.
Das macht nichts.
Also im Nachgang schmeckt man das bei uns so ein bisschen.
Genau so soll es sein.
So soll es sein. Der Glaube an das Gute im Menschen kommt wie ein sanfter Walzer daher. Seit den 1980er Jahren kleben wir Sticker mit Rettet-Slogans auf Tür und Tor und skandieren sie auf Demos. Rettet den Regenwald, rettet die Bienen, rettet die Wale. Und nun rettet die Lebensmittel.
Und stürzt das System und trennt euren Müll, denn viel Mist ist nicht schön.
Die Speerspitze der Münchner Foodsaver-Bewegung ist Günes Seifert. Sie spricht davon, dass in der bayerischen Landeshauptstadt 168 Tonnen noch genießbare Lebensmittel weggeschmissen werden. Täglich. Der Berliner Koch Tore Hildebrand meint, dass wir in Deutschland sogar jedes dritte Lebensmittel aussortieren.
Für mich ist da der Hintergrund, wir wollen ja immer alles zur Verfügung haben, rund um die Uhr und aus allen Herren Ländern. Was ja auch schön ist, ohne Frage. Die Herausforderung ist, wo fängt man an? Ja, wenn der Lebensmittelhändler sagt, das Lebensmittel sieht nicht mehr so toll aus, wird es aussortiert. Haben wir aber nicht mehr die Möglichkeit, das zu kaufen. Ja, es gibt, glaube ich, genügend Leute, die auch diese Lebensmittel kaufen möchten und ihnen quasi ein zweites Leben geben.
Die Wiedergeburt nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Nirvana der Nachhaltigkeit. Vor der Verschwendung stellt sich die Frage nach der noch möglichen Verwendung.
Wir sagen immer, anschauen, riechen, zur Not schmecken. Ist das Lebensmittel noch gut und wirklich auch auf seine eigenen Instinkte vertrauen? Ich glaube, das haben ganz viele einfach verlernt.
Foodsaver wie Nicole Krause in München vertrauen auf ihre Sinnesorgane und wollen das den Passanten mit auf den Weg geben. Sensibilisiert wird über Gaumenfreuden, wie etwa einem Nachtisch aus geretteten Bananen.
Schmeckt wie nach dem frischesten Bananenmilchshake, den ich je hatte. Danke euch. Lass dir schmecken. Danke.
Die Essensretter von München hat Andi Hörmann für die Echtzeit besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Die Produkte kommen in die Verpackung, das Bier kommt in den Mund, die Kühlschränke kommen in die Küche, die Legosteine kommen in die Legokiste. Die Reichen kommen ins Ghetto, die Schwulen kommen in die Schwulenbar, die Saufrocker kommen in den Bierbaum, der Rock'n'Roll gehört in die Jugend. Der USB-Stick kommt in den USB-Stick-Schacht. Der Stecker kommt in die Buchse. Der Penis kommt in die Scheide. Das Öl kommt in den Tank. Texte kommen in den Computer. Termine kommen in den Terminkalender. Vertrauliche Akten kommen in den Schredder. Ideen kommen in die Mindmap. Tränen kommen ins Auge. Angst kommt in den Körper. Liebe kommt ins Herz. Alzheimer kommt ins Gehirn.
Wie ich diesen Idioten hasse, der 10-mal am Tag auf seinem Balkon steht und an seiner Zigarette nuckelt. Wahrscheinlich darf er in seiner Wohnung nicht rauchen. Wahrscheinlich hat sie ihm das verboten. Der Gefangene ist aufgebrochen. Wir haben Hunde angefordert. Die riechen ihn. Die haben seinen Geruch in der Nase. Das nützt ihm gar nichts, dass er einen Vorsprung von 3 Stunden hat. Wir kriegen ihn. Und wenn wir ihn haben, stehen wir um ihn herum, schauen auf ihn und können uns eine Zigarette.
Alter Motherfucker, deine Finger sind dreckig.
Stilübungen musikalisch. Eine Echtzeitserie von Susanne Franzmeier.
Seit einigen Wochen können Sie an dieser Stelle hören, wie unsere Autorin Susanne Franzmeier auf den Spuren verschiedener musikalischer Genres wandelt. In Anlehnung an den französischen Schriftsteller Raymond Queneau, der in seinen Stilübungen verschiedene Textformen durchprobierte, produziert sie Schlager, Indie-Pop-Songs oder heute zum Beispiel einen Rap. Der Hip-Hop führt sie zu ihren eigenen Wurzeln zurück. Mit ihm fing bei ihr nämlich alles an. Folge 7, also auch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.
Yeah, yeah. Hip-Hop. Endlich genau mein Ding. Ende der 90er Jahre war ich Mitglied einer Berliner Rap-Gruppe. MBT, Nachbarschaft oder auch Tizzo Click, wie wir uns damals nannten. Im Gegensatz zu den eher soften Hamburgern wie den absoluten Beginnern, war damals in Berlin ein härterer Stil gefragt. Battle Rap war angesagt. Auf der einen Seite die grenzenlose Selbsterhöhung, auf der anderen die pausenlose Abgrenzung zu den Wack-MCs, den Fake-Rappern, die nicht real genug waren und keine Street-Credibility hatten.
Wir sind super, ultra, hyper, mega, extra, fresher, über, mega, super, dope und extra large.
Kann ich auch mal rappen?
Halt die Fresse, du Arsch!
Dieses aggressiv-extrovertierte Gepose warf damals alles über den Haufen, was ich an Höflichkeits- und Benehmregeln gelernt hatte. Und ich hatte so meine Probleme damit. Aber irgendwie war es auch ganz geil.
Ihr lasst die Korken knallen, am Mic sterbt im Arsch und die Luft weg. Nee, danke, Jungs, weg zu neuer Mikrofon-Check. Ihr denkt, ihr gebt den Ton an, aber es ist nur der Beat, der läuft. Und wieder ein Rekord, ich mal jetzt nicht Zeug.
Die Berliner Szene war klein. Es drückten sich immer die gleichen Nasen auf den Konzerten herum. Nur einmal war die Bude rappelvoll, als plötzlich Rapper Frauenarzt während unseres Konzerts auf die Bühne hopste, das Publikum, das er mitgebracht hatte, mit den Worten begrüßte: »Alle Frauen sind Nutten!« und der Saal ihm gröhlend zujubelte, während ich wild gestikulierend und wütend im Hintergrund auf der Bühne rumfuchtelte. Kaum war sein Auftritt vorbei, leerte sich der Saal schon wieder bis auf wenige Leute, und ich musste mir während meines Protestsongs, den ich extra für solche Zwecke geschrieben hatte, von den letzten Hinterbliebenen noch Ausziehenrufe anhören. Das war der Abend, an dem ich beschlossen habe, mir mit einer anderen Musik ein anderes Publikum zu suchen. Trotz allem habe ich mir meine Liebe zum Rap erhalten. Deshalb ist der Songtext für die nächste Stilübung schnell geschrieben. Diesmal, wenig erstaunlich, aus der Perspektive des angegrabbelten Mädels in der Straßenbahn. Per Cantate macht dazu den Beat. Ich habe mir etwas ruhiges, Prolo-Gangster-Girl-mäßiges vorgestellt, so mit etwas düster, dramatisch, pathetisch-melancholischen Sounds à la Bushido und Konsorten. So habe ich es an Cantate in einer Mail formuliert. Und ein Pseudonym muss her. Denn ohne das typische Name-Dropping und Outro-Gelabere kommt wohl kein Rap-Song aus.
Cantate hat einen Beat geschickt. Im Grunde gefällt er mir, aber das Tempo ist viel zu langsam. Geht das auch schneller? Damit kann ich arbeiten. So, einrappen, Outro-Gelaber, fertig. 2 Minuten, die ideale Länge sogar für Chartmanipulation. Wenn ich ein Video dazu drehe und mir jemand 50.000 Euro zuschanzt, kann ich mir damit so viele Klickzahlen kaufen, dass ich Gold gehen kann und für mein Leben ausgesorgt habe. Jetzt aber erstmal hier der Song.
Ich fuhr um 16 Uhr mit der Linie 23. Die Straßenbahn war voll, der Wagen abgerockt und ranzig. So abgefuckt die Gegend, doch ich kämpf dagegen an, indem ich mich in Schale werfe. Heute bin ich ein Stern. Den Schotten-Mini an, die weißen Strümpfe, doch dann kann man sich sicher sein. Mit diesem Outfit eck ich an, der alte Sack neben mir schiebt seinen Bauch mir schon entgegen. In jeder Kurve glaubt der Vollbart, er könnte sich auf mich legen. Alter Motherfucker, deine Finger sind dreckig, schalten dann runter. Du Sucker, hältst dich wohl für gefährlich. Komm du mir bloß nur ein Mikromillimeter zu nah. Und dein vermeintlich bestes Stück sitzt nicht mehr da, wo es vorher war. Die schnieke Olle gegenüber rümpft die Nase, haut zu meinem Erstaunen Spruch aus in der Art, wie ich sie ablasse. Ich können alle mal, ich nehm die nächste Bahn. Warum glotzen mich die Ollen auch noch durch die Scheibe an? Erstmal setzen im Wartehäuschen, endlich allein. Kommt mir jetzt auch nur einer blöde, kriegt er in die Fresse rein. Nachher treff ich Olli auf dem Marktplatz im Café, aber die Scheiße wirkt nach, ich bin noch immer nicht okay. Am besten zieh ich wieder meine Sneakers an und Blue Jeans so harmlos wie die Teens von nebenan. Ich spüre Wut und Trauer, aber trotzdem bin ich still. Ich will mich ohne Angst vor wem auch immer anziehen, wie ich will. Alter Motherfucker, deine Finger sind dreckig, schalten Gang runter. Du Sucker, hältst dich wohl für gefährlich. Komm du mir bloß nur ein Mikromillimeter zu nah. Und dein vermeintlich bestes Stück sitzt nicht mehr da, wo es vorher war. Alter Motherfucker, deine Finger sind dreckig, schalten Gang runter. Du Sucker, hältst dich wohl für gefährlich. Komm du mir bloß nur ein Mikromillimeter zu nah. Und ein vermeintlich bestes Stück sitzt nicht mehr da, wo es vorher war. Yo, Respekt an alle Mädels da draußen. Lass dich nicht klein kriegen von all den Schmeißfliegen. Hey, this is MC Monica, directly from the Trolica. Check this out. Peace, ladies.
In der nächsten Folge? Ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter?
Lassen wir uns überraschen. Nächste Woche die letzte Folge der Stilübungen. Unsere Echtzeitserien können Sie wie die ganze Sendung natürlich auch als Podcast abonnieren. Das war's für diese Woche. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss.